als Christ im Jahr 2020 in Deutschland zu leben, ist keine leichte Sache. Sobald du dich als Nachfolger Jesu zu erkennen gibst und dich entscheidest, dein Leben nach seinen Absichten, nach seinen Plänen und Wegen zu leben, da wirst du in deinem Leben sowohl physischen als auch psychischen Feinden gegenüberstehen. Es wird hasserfüllte Leute geben, die dich engstirnig nennen. Einige deiner Verwandten und Freunde werden dich meiden oder dich sogar offen wegen deines Glaubens angreifen. Du könntest verklagt werden, deinen Job verlieren. Du könntest finanziellen Schaden erleiden, weil du an deinen biblischen Werten festhältst. Und wenn wir uns inmitten unserer Feinde befinden, dann ist es oft schwierig zu entscheiden, wie wir darauf reagieren sollen. Ignoriere ich sie? Fliehe ich vor ihnen? Verstecke ich mich vor ihnen? Oder wehre ich mich? Okay, seien wir mal ehrlich. So schlecht geht's uns hier ja eigentlich gar nicht. All das, was ich gerade erzählt habe, klar, theoretisch kann uns das ein bisschen passieren, aber von Verfolgung oder Ähnlichem sind wir hier in Deutschland weit, weit entfernt. Es sind vielleicht mal ein paar Einschränkungen, mit denen wir ab und zu mal rechnen müssen. Und es kommt manchmal vor, dass wir schief für unseren Glauben angesehen werden. Aber viel mehr haben wir bei uns hier eigentlich nicht zu befürchten. Da haben wir anderswo auf der Welt Geschwister, denen geht es deutlich schlimmer. Und dennoch kennen wir diese Art von Feinden. Menschen, die uns nicht mögen, weil wir zu Jesus gehören. Menschen, die sich öffentlich oder im Verborgenen gegen Gott und seinen Sohn stellen. Solche Menschen, die gibt es auch hier. Auch wenn die Auswirkungen natürlich absolut nicht so extrem sind wie in anderen Gegenden der Erde. Aber glücklicherweise studieren wir im Moment einen Psalm miteinander, der von einem Mann geschrieben wurde, der sich damit auskannte. David wusste nämlich, wie es ist, unter Feinden zu leben. Sowohl unter persönlichen Feinden, als auch unter den Feinden Gottes. Heute kommen wir in unserem Schaflied zu Vers 5, wo wir sehen, wie wir von Gott im Angesicht unserer Feinde behütet werden. In Psalm 23, Vers 5 schreibt David: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Es gibt eine deutliche Veränderung in dem Psalm. Diese Veränderung, die können wir an diesem Vers sehen. Zumindest auf den ersten Blick scheint es so, dass David hier seinen Vergleich geändert hat. Schließlich setzen sich Schafe nicht um einen Tisch, um eine Mahlzeit zu essen, die der Hirte ihnen zubereitet hat. Und sicherlich trinken die Schafe auch nicht aus einem vollgefüllten Becher. Glaube ich zumindest. Nein. Der Bildwechsel an dieser Stelle, der ist wirklich seltsam. Erst ist von Schafen die Rede, dann von einem gedeckten Tisch. Aber vielleicht wechselt David seinen Vergleich auch gar nicht. Vielleicht hat David hier trotzdem einen Hirten und seine Schafe im Kopf. Solche Hochgebirgsweiden, von denen ich euch ja schon erzählt habe, wo die hingehen mussten mit den Schafen. Solche Hochgebirgsweiden, auf denen der Hirte im Sommer seine Schafe weidet, die werden nämlich auch als Tafelberg oder Mesa bezeichnet. Wobei Mesa aus dem Spanischen kommt und Tisch bedeutet. Ein Tafelberg ist ein Berg mit einer weiten Gipfelebene, dessen Berghänge oft als Steilhang ausgeprägt sind und somit ein bisschen aussieht wie ein Tisch. Ein bekanntes Beispiel für einen solchen Tafelberg in Israel ist Masada. Also es ist nicht sicher, aber zumindest möglich, dass David einen solchen Tischberg mit einer Hochgebirgsweide im Kopf hatte. Es würde zumindest erklären, wie David in diesem Zusammenhang jetzt plötzlich auf einen gedeckten Tisch kommt. Andererseits ist es natürlich auch möglich, dass es hier in Vers 5 tatsächlich diesen abrupten Wechsel gibt und dass es jetzt darum geht, dass Gott ein gnädiger Gastgeber ist. Kommt ja letztlich auch aufs Gleiche raus. Denn letztlich würde ich sagen, es ist beides möglich. Als Kind war David ein Hirte gewesen. Er kannte sich mit Schafen aus. Das merkt man im Psalm. Aber als Erwachsener war er ein König, von dem man auch erwartete, ein guter Gastgeber zu sein. Während David diese Worte schrieb, war es für ihn also nicht abwegig, sich Gott als Hirten und auch als königlichen Gastgeber vorzustellen. Jedenfalls glaube ich, dass uns David hier einen ziemlich guten Einblick in sein Denken und in sein Leben gibt. Er wusste nämlich, was es bedeutet, im Beisein seiner Feinde an einem Tisch zu sitzen. Er wusste das wahrscheinlich besser als so ziemlich jeder andere Mensch. Als junger Mann saß er oft mit König Saul am Tisch, obwohl Saul sich schließlich gegen David wandte und jagte und versuchte, ihn zu töten. Saul warf mit einem Speer nach ihm, am nächsten Tag saß David wieder mit ihm am Tisch. Ja, das ist am Tisch sitzen mit Feinden. Es ist gut möglich, dass David gerade an solche Situationen dazu gedacht hat, als er die Worte aus Psalm 41, Vers 10 schrieb, wo er klagt, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Übrigens ein Vers, den Jesus vor seiner Kreuzigung auf Judas bezog, nur als kleiner Hinweis. Also David kannte das, am Tisch zu sitzen mit seinen Feinden. Und bei David war es zudem noch so, dass sich eines Tages sein eigener Sohn Absalom gegen ihn stellte, versuchte das Königreich mit Gewalt an sich zu reißen und David zu töten. In 2. Samuel 17 finden wir einen Bericht, der wirklich ganz besonders gut zu Davids Worten hier in Psalm 23 passt. Auf der Flucht vor Absalom kam David in die Stadt Mahanaim. Und dort bereitete eine Gruppe von Männern mit irgendwie fast unaussprechlichen hebräischen Namen ein Essen für David und für seine Männer zu. In 2. Samuel 17, Vers 27 bis 29, da lesen wir von dieser Flucht Davids vor Absalom. Und dort steht, als David nach Mahanaim gekommen war, da brachten Shobi, der Sohn des Nahasch von Rabba, der Stadt der Ammoniter und Machir, der Sohn Amiels von Lodabar und Barzillai, ein Gileaditer von Roglim, also diese Leute, sie brachten Betten, Becken, irdene Gefäße, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete Körner, Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Kuh- und Schafskäse, um David und das Volk, das bei ihm war, zu stärken. Denn sie dachten, das Volk wird hungrig, müde und durstig geworden sein in der Wüste. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein wahres Festmahl. Also ich finde zumindest, was da steht. Klingt lecker. Ein wahres Festmahl, gewissermaßen umgeben von Feinden. Diese Männer, sie bereiteten für David und seine Gefährten einen Tisch im Angesicht ihrer Feinde. Ein Ereignis, das David offenbar niemals vergessen hat. Noch auf seinem Sterbebett gab er seinem Sohn Salomo in 1. Könige 2, Vers 7 eine Anweisung. Er sagte ihm, aber den Söhnen Barzillais, einer dieser komischen Namen von eben, aber den Söhnen Barzillais des Gileaditas sollst du Barmherzigkeit erweisen, dass sie an deinem Tisch essen, denn sie taten wohl an mir, als ich vor deinem Bruder Absalom floh. Also es war ein Ereignis, das hat sich David eingeprägt. Barzillais Gastfreundschaft, die David inmitten seiner Feinde genoss, hinterließ einen nachhaltigen Eindruck bei ihm. Und viele Jahre später wollte er sicherstellen, dass Barzillais Familie dieselbe Art von Gastfreundschaft genießen kann. Es scheint also durchaus möglich, dass David diese Begegnung im Sinn hatte, als er Psalm 23 schrieb. Er dachte vielleicht daran zurück, wie Gott ihn auf so unerwartete Weise versorgt hatte, während er von Feinden umgeben war. Ich weiß nicht, ob er daran gedacht hat, aber wir können es uns dadurch auf jeden Fall besser vorstellen, diese Situation, die David hier beschreibt. Und unabhängig davon, ob David hier seinen Schafvergleich fortsetzt oder ob er zu einem neuen Bild eines gnädigen Gastgebers wechselt, der Hauptgedanke bleibt auf jeden Fall derselbe. Gottes Weg wird mich niemals dorthin führen, wo mich die Gnade Gottes nicht behüten wird. Während David auf den Pfaden der Gerechtigkeit wandelte, auf die ihn sein Hirte geführt hatte, brachten ihn diese Pfade oft durch dunkle Täler. Immer wieder wurde er dort von seinen Feinden angegriffen. Aber rückblickend konnte er sich über diese Zeiten freuen. Er erkannte nämlich, dass der Hirte in dieser Zeit immer bei ihm gewesen war. Gott hatte seine Gnade in einer Weise auf David ausgegossen, die David behütete und ihm sogar erlaubte, in diesen Zeiten zu gedeihen. In vielerlei Hinsicht ergänzen die Prinzipien in Vers 5 letztlich das, was wir letzte Woche in Vers 4 über die Erfahrbarkeit der Gegenwart Gottes in unseren Tälern gelernt haben. Also hört euch die Predigt von letzter Woche einfach nochmal an. Passt gut hierzu. Aber heute Morgen werden wir einen etwas anderen Ansatz wählen. Wir werden darüber nachdenken, wie wir uns von Gottes Gnade behüten lassen können, auch im Angesicht unserer Feinde. Zunächst mal muss uns dabei klar sein, dass wir die richtigen Erwartungen haben müssen. Ich möchte nicht zu viel Zeit für diesen Gedanken verwenden. Ich denke, wir haben ihn in den vorherigen Predigten eigentlich schon recht gut behandelt. Wir haben schließlich viel darüber gesprochen, dass die Tatsache, ein Jünger Jesu zu sein, uns nicht immun gegen Schwierigkeiten macht oder uns aus dunklen Tälern heraushält. Das wissen wir. Es macht sogar noch wahrscheinlicher, dass wir in unserem Leben Schwierigkeiten haben werden, weil wir eben mit einer ganzen Reihe neuer Feinde konfrontiert werden, die sich uns wegen unseres Glaubens entgegenstellen. David hat das sicherlich verstanden. Die meiste Zeit seines Lebens lebt er entweder auf der Flucht vor seinen Feinden, die ihn töten wollten, oder er lebte mitten unter seinen Feinden. Er war ständig von Feinden umzingelt. Aber während David reifer wurde, verstand er mehr und mehr, dass Gott diese Feinde nicht unbedingt wegnehmen und besiegen würde. Vielmehr würde Gott gemeinsam mit David durch diese schweren Zeiten gehen und seine Gnade in einer Weise ausgießen, die David durch diese Prüfungen hindurchführen würde. Ungefähr 1000 Jahre später lernte der Apostel Paulus praktisch dieselbe Lektion. Paulus hatte in seinem Leben mit einer Schwierigkeit zu kämpfen, die er als Pfahl im Fleisch bezeichnete. Was genau er damit meinte, ist nicht klar, aber es bereitete ihm wirklich Probleme. Es war ein ernsthaftes Problem für ihn. Und dreimal betete Paulus, dass Gott diesen Pfahl aus seinem Leben entfernen möge. Und nach dem dritten Mal erhielt er schließlich eine Antwort von Gott. Und wir lesen sie in 2. Korinther 12, Vers 9, wo Paulus schreibt: Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen und wenn unsere Feinde uns angreifen, dann ist es natürlich in Ordnung, Gott darum zu bitten, die Schwierigkeiten zu beseitigen oder unsere Feinde zu besiegen. Das ist ganz klar. Aber wir sollten auch damit rechnen, dass Gott das in vielen Fällen nicht tun wird, weil er uns, wie wir letzte Woche gesehen haben, durch ein finsteres Tal an einen besseren Ort führt. Wir müssen damit rechnen, dass wir auf Schwierigkeiten stoßen werden und dass es Feinde geben wird, die uns weiterhin angreifen werden. Aber trotzdem dürfen wir uns auf das verlassen, was auch Paulus lernen musste. Gottes Gnade ist genug. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gottes Gnade ist genug. Aber ich denke, es gibt auch noch einen weiteren Aspekt in dem, was David in Vers 5 schreibt. Und dieser Aspekt steht im Einklang mit vielen anderen biblischen Prophezeiungen, die versprechen, dass Gott eines Tages alles in Ordnung bringen wird. Er wird Böses bestrafen und Gerechtigkeit belohnen. Der Gedanke ist, dass eines Tages alle unsere Feinde den Beweis der Gnade Gottes in unserem Leben sehen werden, während Gott uns vor ihren Augen seinen Segen schenkt, während Gott uns im Angesicht unserer Feinde einen Tisch bereitet. Dann werden unsere Feinde endlich verstehen, dass es richtig von uns war, trotz Schwierigkeiten an unserem Glauben festzuhalten. Wenn wir also über die Zukunft nachdenken, können wir uns davon ermutigen lassen, dass Gott uns eines Tages den Sieg über unsere Feinde schenken und uns einen Tisch in deren Angesicht bereiten wird. Dann werden sie nicht nur sehen, dass Gott der ist, für den er sich ausgibt. Sie werden auch erkennen, dass unser Glaube an ihn alle Schwierigkeiten wert war, denen wir in unserem Leben hier auf der Erde ausgesetzt waren. Und wir dürfen jetzt schon wissen, Gottes Weg wird mich niemals dorthin führen, wo mich die Gnade Gottes nicht behüten wird. Und wenn ich will, dass mich Gottes Gnade behütet, dann beginnt es damit, die richtigen Erwartungen zu haben. Nicht zu erwarten, dass Gott alle Probleme beseitigt oder all meine Feinde hier auf Erden besiegt, sondern zu vertrauen, dass Gott bei mir ist, dass seine Gnade in mir wirkt und dass das genug ist. Ich habe euch heute Morgen ein Glas Wasser mitgebracht. Also es ist Wasser mit ein bisschen Tee drin, damit ihr wenigstens ein bisschen was davon sehen könnt. Schmeckt nicht. Aber also ich habe euch das Glas mitgebracht. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Dieses Glas, ist das halb voll oder halb leer? Wie viele von euch sagen halb leer? Halb leer, halb leer, halb leer. Wie viele sagen halb voll? Ah, mehr, die sagen halb voll. Normalerweise würde ich euch jetzt aufgrund eurer Antwort auf diese Frage entweder als Optimist oder als Pessimist einordnen. Als Optimist, wenn ihr sagt, dass das Glas halb voll ist, und als Pessimist, wenn ihr sagt, dass es halb leer ist. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass diese Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, in unserem Zusammenhang schlicht und einfach falsch ist. Es ist falsch. Man sollte sie gar nicht stellen. Es ist auch nicht wichtig, was der Optimist sagt oder was der Pessimist sagt. Denn wisst ihr, wichtig ist nicht, was der Optimist sagt oder was der Pessimist sagt. Wichtig ist nur, was der Psalmist sagt. Ich habe euch nämlich nicht nur das Glas mitgebracht, ich habe euch noch einen Krug mitgebracht. Und dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher. Und unabhängig davon, ob das Glas jetzt halb voll ist oder halb leer, kann ich dieses Glas ganz einfach, ich mache das lieber hier, ganz einfach auffüllen. So einfach geht das. Ich kann das Glas ganz einfach auffüllen. Eigentlich kann ich sogar noch mehr tun. Ich kann das Glas so sehr auffüllen, dass es am Ende überläuft. Das ist gar kein Problem, weil ich habe ja den Krug. Das geht ganz einfach. Versteht ihr, was ich meine? Wisst ihr, zu Davids Zeiten, da machte ein großzügiger Gastgeber, er machte genau das mit dem Weinglas seines Gastes. Ich hatte jetzt nur Tee, die haben Wein genommen. Er füllte es nicht nur bis zum Rand, er füllte es so lange, bis es überlief. Und das zeigt dem Gast, dass der Gastgeber bereit war, alles zu tun, damit sein Gast vollkommen zufrieden war. Alles dafür zu tun und sogar noch mehr. Wenn David also schreibt, du schenkst mir voll ein, dann sagt er damit, dass sein Gastgeber oder sein Hirte ihm alles gegeben hat, was er brauchte. Alles und noch mehr. Und das ist es, was deutlich wird, wenn wir nicht die Lutherbibel lesen, sondern wenn wir in die Elberfelder Bibel sehen. An der Stelle schreibt die Elberfelder Bibel nämlich, mein Becher fließt über. Das ist das, was gemeint ist. Und unmittelbar davor schrieb David, du salbest mein Haupt mit Öl. Die Salbung des Kopfes eines Gastes mit Öl war damals ebenfalls ein Akt der Gastfreundschaft. Wenn die Menschen zu Fuß auf den staubigen Straßen unterwegs waren, dann wurde ihnen heiß, sie schwitzten, sie waren schmutzig. Der Gastgeber salbte den Kopf seiner Gäste mit Öl, um sie nach ihren Reisen zu entspannen und zu pflegen und vielleicht auch, um für einen besseren Geruch zu sorgen. Denkt dran, dass Davids Kopf, als er diese Worte schrieb, vermutlich ziemlich verschwitzt und stinkig war. Und sein Becher war wahrscheinlich deutlich weniger als halb voll, als er diese Zeilen schrieb. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass David diesen Psalm zu einer Zeit schrieb, als seine Feinde ihn mal wieder verfolgten und versuchten, ihn zu töten. Es waren Umstände, die offen gesagt viel schwieriger waren als all das, was die meisten von uns in ihrem Leben jemals durchmachen werden. Aber hier sehen wir, wie David unter diesen Umständen überlebte und sogar aufblühte. Es war ihm egal, wie sein Kopf aussah, denn er wusste von Gottes Gastfreundschaft. Es war ihm egal, wie voll oder leer sein Glas war, denn ihm stand jederzeit der Krug mit der Gnade Gottes zur Verfügung. Der Krug, aus dem Gott sein Glas stets auffüllen konnte, so lange, bis er überfloss. Wir haben vor einigen Wochen ja bereits gesehen, dass es Gott ist, der Davids Seele erquickte. Und das hatte David schon so oft erlebt. Denn Gott füllte sein Glas, bis es überfloss. Und David hatte es gelernt, dankbar für diese Gnade zu sein. Immer und immer wieder hatte David gesehen, wie Gott ihn behütete und ihn sogar gedeihen ließ, indem er seine Gnade in Davids Leben ausgoss. Ganz so, wie wir es vorhin in 2. Samuel 17 gesehen haben, während Davids Flucht vor seinem Sohn, als ihm der Tisch reich gedeckt wurde. David kam zu der Erkenntnis, dass er nichts getan hatte, um Gottes Gnade zu verdienen. Tatsächlich war er ein Ehebrecher und ein Mörder, der nur Gottes Gerechtigkeit und Zorn verdiente. Aber Gott war dennoch gnädig und vergab ihm. Und die einzig logische Antwort auf die Gnade Gottes war für David daher eine tiefe und ehrliche Dankbarkeit. Genauso ist es doch auch bei uns, oder? Wir haben nichts getan, um Gottes Gnade zu verdienen. Stattdessen haben wir in unserem Leben allerhand Mist gebaut. Wenn ihr euch heute Nachmittag mal hinsetzt und überlegt, was ihr in eurem Leben schon alles falsch gemacht habt, ich glaube, die Liste wird lang. Ich glaube, da werdet ihr viel finden. Nicht nur ihr, ich auch. Vielleicht hast du keinen umgebracht, so wie David. Aber Sünde hat sich in deinem Leben garantiert angehäuft. Aber jetzt pass auf. Wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 9 einen ganz wichtigen Vers. Dort steht, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nochmal, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden erstmal bekannt haben und um Vergebung gebeten haben, dann müssen sie uns nicht mehr belasten. Wenn uns von Menschen vergeben wurde, müssen wir uns vor ihnen keine Sorgen mehr machen. Wenn wir es Gott gebeichtet haben, dann hat er uns vergeben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann müssen wir sie uns nicht mehr belasten. Sie sind dann weg. Wir sind dann frei. Und wenn wir das verstehen, dann können wir nicht anders, als dankbar zu sein. Paulus erinnert uns daran, dass genau das der Plan ist. In 1. Thessalonicher 15, Vers 16 bis 18 lesen wir daher, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Wie ich vor einigen Wochen schon gesagt habe, ist das eine der Stellen in der Bibel, an denen wir Gottes Willen sehr deutlich erkennen können. Es ist nämlich Gottes Wille, dass wir unter allen Umständen dankbar sind. Und dazu gehören auch die Zeiten, in denen wir Schwierigkeiten durchmachen und von unseren Feinden angegriffen werden. Wie wir vorhin gesehen haben, hatte Paulus gelernt, dass Gottes Gnade unter allen Umständen ausreicht. Und deshalb war er in der Lage, Gott unabhängig von seinen Nöten zu danken. Genauso wie David. Unabhängig davon, wie voll dein Glas ist, kannst du also eine Haltung der Dankbarkeit entwickeln. Denn Gottes Gnade steht dir zur Verfügung, um dein Glas bis zum Überfüllen zu füllen. Bis zum Überlaufen zu füllen. Gottes Weg wird mich niemals dorthin führen, wo mich die Gnade Gottes nicht behüten wird. Und wenn ich mich von Gottes Gnade behüten lassen will, dann muss ich eine Haltung der Dankbarkeit entwickeln. Und das kann ich, wenn ich seine Gnade in meinem Leben erkenne. Dienstagabend habe ich beim Fernsehgucken was Interessantes gelernt. Also manchmal lernt man auch beim Fernsehgucken, oft nicht, aber manchmal lernt man was. Ich habe gelernt, dass der beste Platz in einem noblen Restaurant wohl ein Tisch in der Küche ist. Hättet ihr das gewusst? An diesem Tisch, da könnt ihr zusehen, wie der Küchenchef und seine Mitarbeiter eure Mahlzeit zubereitet. Und wenn ihr wirklich Glück habt, dann lädt euch der Chefkoch vielleicht sogar ein, an der Zubereitung eurer Mahlzeit teilzunehmen. Ich habe sowas ja jeden Tag zu Hause. Aber für manche Leute ist das wirklich was total Besonderes. Es kommt öfters vor, dass ich bei uns zu Hause am Herd stehe und für Judith und mich was koche. Aber wisst ihr, was ich als Koch ganz besonders schön finde? Wenn ich für Judith einen Stuhl holen darf und sie sich dazusetzt. Und wir nicht nur beim Essen, sondern schon beim Kochen Gemeinschaft haben. Wenn ich nun daran denke, dass Gott einen Tisch für uns bereitet, dann denke ich, dass es das ist, was er im geistlichen Sinne für uns will. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Gemeinschaft beim Kochen, Gemeinschaft beim Essen und Gemeinschaft in unserem Leben. Wenn in der Bibel von Essen die Rede ist, dann ist meistens gemeint, dass man sich zusammen hinsetzt und miteinander redet. Und wenn Gott David einen Tisch bereitet, dann meint Gott damit, lass uns zusammen hinsetzen und Zeit miteinander verbringen. Wir wählen zwar nicht das Menü oder die Zutaten aus und wir versuchen auch nicht, das Essen selbst zuzubereiten, denn immerhin ist Gott der Meisterkoch. Er hat das Wissen und die Weisheit, das alles richtig zu machen. Aber Gott möchte, dass wir mit ihm in der Küche herumhängen, während er das macht. Er möchte sich mit uns unterhalten und uns zeigen, was er tut und uns sogar ein bisschen bei der Zubereitung beteiligen. Aber leider leben wir in einer Mikrowellen- und Fastfood-Welt, in der wir nicht auf das Gourmet-Essen warten wollen. Anstatt unsere Zeit mit Gott in der Küche auszukosten, schieben wir uns schnell was Ungesundes in den Mund und dann kommt das Schlimme. Und dann lassen wir uns von unseren Feinden ablenken. Die Feinde, die um uns drum herum sitzen. Und am Ende verschwenden wir unsere ganze Zeit damit, Wege zu finden, wie wir mit unseren Feinden umgehen sollen. Ich will mal versuchen, die Analogie mit dem Kochen noch ein bisschen weiter auszureizen. Wir verschwenden Zeit damit, unsere eigenen Rezepte zu kreieren und sie an unseren Feinden auszuprobieren. Die Rezepte funktionieren selten. Aber selbst wenn sie bis zu einem gewissen Grad funktionieren, dann verpassen wir am Ende die Zeit, die wir in intimer Gemeinschaft bei Gott in der Küche hätten verbringen können. Das ist wirklich interessant, dass in diesem Psalm Davids ganze Aufmerksamkeit einzig und alleine auf denjenigen gerichtet ist, der ihm den Tisch vorbereitet. Und überhaupt nicht auf seine Feinde. Die Feinde sind völlig unwichtig, denn es geht um den, der den Tisch vorbereitet. David überlässt es ganz Gott, sich zu seiner Zeit und auf seine Weise um die Feinde zu kümmern. Und er genießt in der Zwischenzeit einfach das Essen mit Gott. Habt ihr mal drüber nachgedacht, wie oft es vorkommt, dass wir unsere Zeit mit unseren Feinden verschwenden, anstatt die Nähe Gottes zu genießen? Kennt ihr diese kraftraubenden und vor allem zeitraubenden Kämpfe? Viele Leute neigen beispielsweise dazu, sich über die Meinungen anderer Leute aufzuregen. Ganz egal, ob es dabei jetzt um Politik, Bibel oder Fußball geht. Sie regen sich auf und das führt dazu, dass sie viel zu viel Zeit damit verbringen, herauszufinden, wie sie diesen Leuten kontern können. Und letztlich raubt es ihnen Zeit vom Essen mit Gott. Andere neigen dazu, einen Groll gegenüber denjenigen zu hegen, die ihnen in irgendeiner Weise schaden. Und schließlich verbringen sie viel zu viel Zeit damit, Wege zu finden, wie sie es diesen Leuten heimzahlen können, anstatt das Essen mit Gott zu genießen. Und wieder andere regen sich ständig über Kleinigkeiten auf und zerstören somit nicht nur Beziehungen, sondern zerstören sogar auch noch das Essen mit Gott. Dass das alles falsch ist, muss ich euch nicht sagen, also hoffe ich mal. Denn wenn Gott uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde bereitet, dann tut er das, klar, um uns zu versorgen, aber vor allem auch, um Zeit mit uns zu verbringen. Die Feinde sind nicht wichtig. Die Zeit mit Gott ist das, was zählt. Gottes Weg wird mich niemals dorthin führen, wo mich die Gnade Gottes nicht behüten wird. Aber wenn ich mich von Gottes Gnade behüten lassen will, dann muss ich meine Zeit damit verbringen, mit Jesus zu essen und nicht gegen meine Feinde zu kämpfen. Zu Beginn dieser Predigt habe ich ein paar Fragen gestellt. Ich habe gesagt, wenn wir uns inmitten unserer Feinde befinden, ist es oft schwierig zu entscheiden, wie wir darauf reagieren sollen. Ignoriere ich sie? Fliehe ich vor ihnen? Verstecke ich mich vor ihnen? Oder wehre ich mich? Die nachhaltige Lösung ist, nicht vor ihnen wegzulaufen und sich nicht vor ihnen zu verstecken, auch wenn das kurzzeitig vielleicht mal klug sein kann. Aber letztlich ist Isolation nie, wirklich nie die Lösung. Genauso sollten wir unsere Feinde auch nicht einfach ignorieren. Aber wir dürfen ihnen nicht die Aufmerksamkeit widmen, die sie vielleicht wollen. David war sich seiner Feinde bewusst, aber er entschied sich dennoch dafür, in ihrer Mitte zu leben. Die Botschaften aus Psalm 23, Vers 4 und 5 machen deutlich, dass wir sie nicht zu fürchten brauchen. Und auch wenn es Zeiten gibt, in denen wir umsichtige Schritte unternehmen sollten, um uns vor ihnen zu schützen, so dürfen wir uns auf keinen Fall an ihnen rächen. Was wir aber tun sollen, ist, darauf zu vertrauen, dass Gott weiß, was er tut. Wenn er unser Hirte ist, wird er seine Gnade in unser Leben in einer Weise ausgießen, die uns behütet. Er wird sich um unsere Probleme kümmern, wenn wir ihm unsere Zeit widmen und das Essen mit ihm genießen. Rechne mit Feinden. Vertraue auf Gott. Dank ihm für seine Gnade und genieß die Zeit mit ihm. Denn wenn der Herr dein Hirte ist, bereitet er dir einen Tisch im Angesicht seiner Feinde. Er salbt dein Haupt mit Öl. Er schenkt dir voll ein und will einfach nur mit dir essen. Amen.